Rainer, lies mal vor.
23. Kapitel. Dr. Sewards Tagebuch.
3. Oktober. Die Zeit kam uns sehr lang vor, als wir auf Godalming und Quincy warteten. Der Professor bemühte sich, uns geistig rege zu erhalten. Ich erkannte seine wohlmeinende Absicht aus den Seitenblicken, die er von Zeit zu Zeit auf Harker warf. Dieser leidet furchtbar. Es dreht einem fast das Herz im Leibe herum. Gestern Nacht noch war er ein frischer, glücklich aussehender Mann, mit einem Gesicht von Energie, starker Jugendkraft und braunem Haar. Heute ist er ein gebeugter, leidender, alter Mann, dessen weißes Haar mit den brennenden Augen in den tiefliegenden Höhlen und dem vergrämten, faltigen Gesicht übereinstimmt. Aber seine Energie ist noch unangetastet. Er ist von glühendem Eifer beseelt. Das ist vielleicht seine einzige Rettung. Denn wenn alles gut geht, wird es ihm über die Periode der schlimmsten Verzweiflung hinweghelfen. Er wird dann wieder zum alltäglichen Leben zurückzukehren imstande sein. Ich meinte schon, mein eigenes Leid sei unermesslich. Nun, aber seines? Der Professor weiß dies wohl und tut sein Möglichstes, ihn nicht zum Nachdenken kommen zu lassen. Das, was er erzählte, war unter den gegebenen Verhältnissen von höchstem Interesse. Ich will es hier niederschreiben, soweit ich mich noch entsinnen kann.
Ich habe immer und immer wieder alle Berichte betreffs dieses Ungeheuer studiert. Und je tiefer ich eingedrungen bin, desto fester steht bei mir die Überzeugung, dass es verjagt werden muss. Überall machen sich Zeichen seines Fortschritts bemerkbar. Nicht nur in Bezug auf Fähigkeiten, sondern insbesondere darin, dass er sich ihrer immer mehr bewusst wird. Wie ich den Studien meines Freundes Arminius in Budapest entnahm, war Dracula in seinem Leben ein hervorragender Mensch. Krieger, Diplomat und Alchemist. Letzteres bedeutete in jenen Zeiten den Höhepunkt wissenschaftlicher Entwicklung. Er hatte einen mächtigen Verstand, eine unvergleichliche Erfahrung und ein Herz, das nicht Furcht, nicht Gewissen kannte. Keine Wissenschaft der Zeit gab es, in der er sich nicht versucht hat. In ihm überlebten die geistigen Kräfte den physischen Tod, wenn es auch aussieht, als sei sein Gedächtnis nicht immer ganz lückenlos. In manchen Beziehungen ist er geistig noch vollkommen ein Kind, aber er wächst. Und viele Dinge, die bisher noch in ihm unterentwickelt waren, sind mit ihm gewachsen. Er macht seine Erfahrungen und weiß sie zu benutzen. Wenn wir nicht seine Pfade gekreuzt hätten, so wäre er, wenn unser Plan misslingt, so wird er es noch, der Vater und Schöpfer einer neuen Art von Wesen geworden, deren Weg durch den Tod, nicht durchs Leben geht.
Harker seufzte und sprach: Das ist alles gegen meine liebe Frau gerichtet. Aber wie macht er seine Erfahrungen? Vielleicht finden wir dadurch Fingerzeige, wie wir ihn unschädlich machen können.
Er hat die ganze Zeit, seitdem er hier ist, seine Kräfte versucht. Langsam, aber sicher. Sein Gehirn ist an der Arbeit. Zu unserem Glück ist es trotz allem immer noch ein Kindergehirn. Denn hätte er von Anfang an gewagt, gewisse Dinge zu vollbringen, er wäre längst außer unserem Machtbereich. Aber jedenfalls hat er Erfolge zu verzeichnen. Ein Mann, der Hunderte vor sich hat, kann es sich erlauben, zu warten und langsam vorzugehen. Festina lente ist wohl sein Wahlspruch.
Da komme ich nicht mehr mit,
sagte Harker traurig.
Setzen Sie es mir doch einmal genauer auseinander. Vielleicht haben Gram und Schmerz mir die Fähigkeit zu denken genommen.
Der Professor legte ihm sanft die Hand auf die Schulter und sagte:
Gewiss, lieber Freund, will ich Ihnen die Sache erklären. Sehen Sie nicht, wie dieses Scheuser sich allmählich die Erfahrungen erworben hat? Wie er den Zoophagus benutzt hat, um sich in Johns Haus Eintritt zu verschaffen? Denn der Vampir muss, wenn er auch später kommen und gehen kann, wie er will, doch, wenn er das erste Mal kommt, von einem Bewohner zum Eintreten aufgefordert werden. Aber das sind noch lange nicht seine wichtigsten Erfahrungen. Haben wir nicht gesehen, dass er anfangs all die großen Kisten von anderen transportieren ließ? Er wusste es damals noch nicht anders. Aber Nach und nach kam er mit seinem Kinderverstand darauf zu versuchen, ob er das nicht allein bewerkstelligen könnte. So begann er damit und als er merkte, dass alles gut ging, probierte er es allein. Und so geht es weiter. Er verteilt selbst seine Gräber ohne fremde Hilfe und niemand außer ihm weiß, wo sie verborgen sind. Vielleicht hatte er die Absicht, sie tief in der Erde zu versenken. Niemand wird eine Ahnung haben, dass dort einer seiner Schlupfwinkel ist. Aber verzweifeln Sie nicht, mein Freund. Diese Erkenntnis ist ihm viel zu spät gekommen. Schon sind alle seine Lagerstätten bis auf eine für ihn unbrauchbar gemacht und ehe es Nacht wird, werden wir auch diese sterilisiert haben. Dann hat er keinen Fleck mehr, zu dem er flüchten, wo er sich verstecken könnte. Ich habe heute Morgen absichtlich gezögert, damit wir unserer Sache auch ganz gewiss sind. Steht für uns nicht mehr auf dem Spiel als für ihn? Auf meiner Uhr ist es 1 Uhr. Wenn alles gut gegangen ist, müssen Arthur und Quincy schon auf dem Rückweg zu uns sein. Heute ist unser Tag. Wir müssen ganz sicher und vorsichtig gehen und keine Möglichkeit außer Acht lassen. Sehen Sie, wir sind unserer 5, wenn die 2 Abwesenden zurück sind.
Wir wurden in unserem Gespräch unterbrochen. Wir erschraken, als wir am Tor ein Klopfen, den doppelten Schlag des Postboten, vernahmen. Wir begaben uns zusammen auf den Gang und Van Helsing schritt, indem er uns mit der Hand Stillschweigen gebot, auf das Tor zu und öffnete. Ein Depeschenbote stand draußen und hielt ihm ein Telegramm hin. Der Professor schloss das Tor wieder, riss, nachdem er die Adresse gelesen, die Depesche auf und las sie vor.
»Habt Acht auf D. Er hat eben 12.45 Minuten eiligst Carfax verlassen und ist in südlicher Richtung davon. Es scheint, als wolle er einen Rundgang antreten und mit euch zusammentreffen. Mina.«
Es entstand eine Pause, die Jonathan Harker unterbrach.
»Dann werden wir ja, Gott sei Dank, bald mit ihm zusammenkommen.«
»Überlassen wir das wann und wie unserem Herrgott. Fürchten oder freuen Sie sich jetzt noch nicht. Denn das, was uns im Augenblick begehrenswert erscheinen mag, ist vielleicht zu unserem Schaden.«
»Ich habe keinen anderen Wunsch«,
erwiderte er leidenschaftlich,
»als dieses Scheusal aus dem Antlitz der Erde getilgt zu wissen. Ich gebe gerne meine Seele darum.« »Ruhe, Ruhe, lieber Freund«,
sagte Van Helsing.
»Gott schachert nicht in dieser Weise mit Seelen. Der Teufel tut es zwar, hält aber nicht Wort. Aber Gott ist gnädig und gerecht und weiß, was wir leiden und wie wir an Frau Mina hängen. Stellen Sie sich doch vor, wie sehr sie Ihre Sorge vergrößern würde, könnten Sie diese wilden, unüberlegten Worte hören. Fürchten Sie nicht, dass wir unserer Sache untreu werden könnten. Wir haben das Ziel fest im Auge und der heutige Tag soll das Ende sehen. Die Zeit zum Handeln ist gekommen. Heute ist dieser Vampir nur mit menschlichen Eigenschaften begabt und kann sich nicht verwandeln, ehe die Sonne untergeht. Es hat ihm immerhin Zeit gekostet, hierher zu kommen. Sehen Sie, es ist 20 Minuten nach 1 Uhr. So bald wird er nicht hier sein, mag er sich auch noch so sehr beeilen. Das zunächst Wichtigste ist, dass Arthur und Quincy vor ihm eintreffen.«
Etwa eine halbe Stunde, nachdem wir Frau Harkers Telegramm erhalten, ließ sich ein energisches Klopfen an der Haustür vernehmen. Es war nur ein gewöhnliches Klopfen, wie man es schon 1000 Mal in seinem Leben gehört hat, aber dennoch pochte das Herz des Professors und das meine zum Zerspringen. Wir sahen einander an, gingen zusammen auf den Flur hinaus und hielten unsere Waffen gebrauchsbereit, die geistigen in der linken, die weltlichen in der rechten. Van Helsing öffnete und trat, die Tür halb offen haltend, zurück, um beide Hände frei zu haben. Die Freude unserer Herzen muss sich auf unseren Gesichtern gespiegelt haben, als wir draußen auf der Treppe, ganz nahe am Tor, Lord Godalming und Quincy Morris erblickten. Sie kamen rasch herein und schlossen hinter sich ab. Arthur sagte, während wir den Gang hinunterschritten,
»Alles in Ordnung. Wir haben beide Häuser gefunden. 6 Kisten in jedem und haben sie alle zerstört.«
»Zerstört?«
fragte der Professor.
»Ja, für ihn unbrauchbar gemacht.«
Wir schwiegen eine Weile, dann sagte Quincy,
»Wir haben nun nichts mehr weiter zu tun, als hier zu warten.
Wenn er aber bis 5 Uhr noch nicht da sein sollte, müssen wir gehen. Denn wir können Frau Mina nach Sonnenuntergang nicht mehr allein lassen.
Er muss in Kürze hier sein,
sagte von Helsing, der sein Tagebuch zu Rate gezogen hatte.
Notabene, in Frau Minas Telegramm hieß es, dass er von Carfax aus südlich gegangen sei. Das heißt, er musste über den Fluss. Das konnte er aber nur zur Zeit des Stillwassers, also etwas vor 1 Uhr. Dass er nach Süden ging, ist von Bedeutung für uns. Er begab sich von Carfax aus zunächst dahin, wo er eine Einwirkung am wenigsten vermutete.
Sie dürften nur ganz kurz vor ihm in Bermondsey gewesen sein. Dass er jetzt noch nicht hier ist, beweist, dass er zunächst sich noch nach Mile End begeben hat. Das hat ihn wieder Zeit gekostet, denn er musste dann nochmals den Fluss überschreiten. Glaubt mir, liebe Freunde, wir werden nicht mehr allzu lange zu warten haben. Wir sollten unseren Angriffsplan zurechtlegen, damit wir keine Möglichkeit aus den Augen lassen. Halt! Es ist zu spät! Nehmt eure Waffen zur Hand! Fertig!
Er erhob lauschend den Finger, denn es war vom Gang her deutlich zu vernehmen, wie ein Schlüssel vorsichtig in das Schlüsselloch gesteckt wurde. Wie ein überragender Geist sich bewährt, konnte ich selbst in diesem Augenblick bewundern. Bei allen unseren Jagden und Abenteuern in den verschiedenen Weltteilen hatte Quincy Morris immer die Leitung, während ihm Arthur und ich gewohnheitsmäßig blindlings gehorchten. In diesem Augenblick schien die Erinnerung an jene Zeiten ihm wiederzukehren. Er maß mit einem raschen Blick das Zimmer und wies dann jedem von uns wortlos mit einem Wink seinen Platz an. Van Helsing, Harker und ich standen direkt hinter der Tür, so dass Van Helsing sie sofort, wenn sie geöffnet wurde, besetzen konnte, während wir beiden anderen uns sogleich zwischen den Eingang und den Ankömmling werfen sollten. Am Fenster standen Quincy vorn und Godalming hinten, die übrigen hielten sich zum Eingreifen bereit. Wir warteten in höchster Spannung. Die Sekunden vergingen uns so langsam, als läge ein Abdruck auf uns. Die leisen, vorsichtigen Schritte kamen durch den Gang immer näher. Der Graf war offenbar auf eine Überraschung gefasst. Zumindest fürchtete er sie.
Plötzlich sprang er mit einem Satz ins Zimmer, an uns vorbei, ehe wir noch Zeit gefunden hatten, ihn zu halten. Es lag etwas so Raubtierähnliches, etwas so Außermenschliches in seinen Bewegungen, dass wir uns sofort von der Bestürzung erholten, die die Art seines Eintretens hervorgerufen hatte. Der Erste, der handelte, war Harker. Er warf sich schnell zwischen die Tür und den Grafen. Als dieser uns erblickte, ließ er ein hässliches Knurren ertönen und fletschte seine langen, spitzigen Zähne. Aber dieser Ausdruck wich rasch dem der Verachtung, wie ihn der Löwe seinen Angreifern gegenüber zur Schau trägt. Plötzlich drangen wir, von einem gemeinsamen Impuls getrieben, auf ihn ein. Es war bedauerlich, dass wir unseren Angriff vorher nicht besser organisiert hatten. Gerade in diesem kritischen Augenblick wusste ich nicht, was ich eigentlich zu tun hätte. Ich wusste auch nicht, ob uns unsere weltlichen Waffen etwas nützen würden. Harker schien jedenfalls die Sache versuchen zu wollen, denn er zog sein langes Kukri-Messer und führte einen plötzlichen, kräftigen Stoß nach dem Grafen. Der Stoß musste eine furchtbare Gewalt gehabt haben. Nur die dämonische Gewandtheit, mit der sich der Graf dem Angriff entzog, rettete ihn. Einen Augenblick später hätte ihm die scharfe Schneide das Herz durchbohrt. So aber traf der Stoß nur seinen Rock und riss seine weite Öffnung, aus der ein Bündel Banknoten und ein Strom von Goldmünzen herausfiel. Der Gesichtsausdruck des Grafen war ein unheimlicher, so dass ich einen Augenblick für Harker fürchtete, obgleich ich sah, wie er das Messer schon wieder zu einem zweiten Stoß bereithielt. Unwillkürlich trat ich näher heran. Das Kruzifix und die Hostie in der hoch erhobenen Linken. Ich fühlte eine überirdische Kraft meinen Arm durchfluten, und es überraschte mich nicht, dass der Graf bei jedem Schritt zurückwich, den einer von uns in dieser Weise gegen ihn machte. Es ist unmöglich, den Ausdruck des Hasses und der höhnischen Bosheit, der Wut und des teuflischen Zorns zu beschreiben, die das Gesicht Draculas verzerrten.
Seine wechselnde Farbe verwandelte sich in ein Grün-Gelb, von dem die rotglühenden Augen auffallend abstachen, und die rote Narbe auf der bleichen Haut sah aus wie eine zuckende Wunde. Im nächsten Augenblick duckte er sich katzenartig unter Harkers Arm zusammen, ehe dieser den zweiten Stoß führen konnte. Er raffte eine Handvoll der auf dem Boden liegenden Goldmünzen zusammen und schoss quer durch das Zimmer auf das Fenster zu. Das Glas klirrte und splitterte, als er auf den gepflasterten Hof hinaussprang. Durch das Klirren des Glases konnte ich das feine Klingeln von Gold hören, als hätte er bei seinem Sprung einige Souverains verloren. Wir eilten ans Fenster und sahen, wie er sich unverletzt aufraffte. Er raste über das Pflaster des Hofes und stieß die Stalltür auf. Dort drehte er sich nach uns um und schrie:
»Ihr habt gedacht, mich überlisten zu können. Ihr! Da steht ihr da mit euren blassen Gesichtern, in einer Reihe wie die Schafe. Ich will euch noch zu schaffen machen, euch allen. Ihr glaubt, ihr habt mir meine Ruheplätze genommen. Ich habe ihre noch mehr. Meine Rache hat erst begonnen. Ich habe sie auf Jahrhunderte verteilt und ich habe die Zeit auf meiner Seite. Eure Frauen sind jetzt schon mein. Durch sie sollt ihr und andere auch mein werden. Meine Kreaturen, die meine Befehle ausführen, und meine Schakale, wenn ich speise. Pfui!«
Mit verächtlichem Lachen huschte er rasch in die Tür, und wir hörten den rostigen Riegel knirschen, mit dem er sie hinter sich absperrte. Wir hörten noch eine weitere Tür sich öffnen und schließen. Der erste von uns, der wieder die Sprache fand, war der Professor. Als wir in der Erkenntnis, dass wir dem Grafen doch nicht durch den Stall zu folgen imstande waren, zum Gang eilten.
»Wir haben etwas gelernt. Sogar viel. Trotz seiner wilden Worte fürchtet er uns doch. Er fürchtet die Zeit, er fürchtet den Mangel. Denn wenn das nicht so ist, warum eilt er so? Seine eigenen Worte haben ihn verraten. Oder ich darf meinen Ohren nicht mehr trauen. Warum hat er noch das Geld mitgenommen? Geht ihm schnell nach. Ihr habt schon wilde Tiere gejagt und versteht das Handwerk. Ich für meine Person sorge dafür, dass er nichts Brauchbares mehr vorfindet, wenn er hierher zurückkehrt.«
Dabei las er das auf dem Boden liegende Geld auf und steckte es in die Tasche. Dann nahm er noch die übrigen Besitztitel an sich, warf sie mit all den anderen Sachen in den Kamin und zündete sie mit einem Streichholz an. Gudelming und Morris waren in den Hof gelaufen und Tarker hatte sich zum Fenster hinausgelassen, um dem Grafen zu folgen. Dieser hatte das Stalltor fest verriegelt, und als sie es endlich aufgebrochen hatten, fanden sie keine Spur mehr von ihm. Van Helsing und ich suchten die andere Seite des Hauses ab, aber die engen Hintergassen waren wie ausgestorben und niemand hatte ihn entweichen sehen. Es war schon später Nachmittag geworden. Bald ging die Sonne unter. Wir mussten uns gestehen, dass unser Spiel für heute verloren war. Schweren Herzens gaben wir dem Professor recht, als er sagte:
»Wir wollen nun zu Frau Mina zurückkehren. Alles, was wir bis jetzt tun konnten, ist geschehen. Wenn wir bei ihr sind, können wir sie wenigstens schützen. Aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Es ist nur noch eine Kiste übrig. Wir werden unser Möglichstes tun, um auch sie noch aufzuspüren. Wenn das geschehen ist, dann ist alles gut.«
Ich sah, dass er so zuversichtlich sprach, um Harker zu trösten, der sehr niedergeschlagen war. Er gedachte seiner Frau. Bedrückt kehrten wir nach meinem Haus zurück, wo uns Frau Mina erwartete. Sie trug eine frohe Miene zur Schau, die ihrem Mut und ihrer Schlaflosigkeit alle Ehre machte. Als sie uns in die Gesichter sah, wurde sie blass. Sie schloss für einige Sekunden die Augen, dann sagte sie freundlich:
»Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das alles danken soll. Oh, mein lieber Mann, alles wird noch gut werden. Gott wird uns gnädig sein.«
Wir nahmen rasch unser Abendbrot ein. Ich muss sagen, es stärkte uns. Es war der Heißhunger erschöpfter Menschen, Keiner hatte seit dem ersten Frühstück einen Bissen über die Lippen gebracht oder das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Jedenfalls fühlten wir uns alle weniger elend und sahen dem kommenden Morgen nicht ganz hoffnungslos entgegen. Getreu unserem Versprechen erzählten wir Frau Harker alles, was sich hier ereignet hatte. Trotzdem sie weiß wurde, als sie hörte, wie ihr Gatte in Gefahr war, und rot, wenn von unserer Anhänglichkeit an sie die Rede war, lauschte sie doch tapfer und ruhig unseren Worten. Als wir erzählten, wie Jonathan sich mutig auf den Graf gestürzt, klammerte sie sich fest an seinen Arm und drückte ihn an sich, als müsse sie ihn vor dem kommenden Unheil schützen. Sie sagte aber kein Wort, bis wir sie über alles unterrichtet hatten. Dann stand sie auf, ohne ihres Gatten Hand loszulassen, und begann zu sprechen. Wie das edle Weib dastand in der strahlenden Schönheit ihrer Jugend in warmer Begeisterung. Die rote Narbe auf ihrer Stirn ließ uns alle mit Zähneknirschen daran denken, wie und wodurch sie entstand. Wir waren voll von grimmem Hass, voll von Befürchtungen und Zweifeln. Sie voll liebender Güte und starkem Glauben. Und trotz aller ihrer Güte, Reinheit und ihres Glaubens hat sie Gott gezeichnet.
»Lieber Jonathan«, sagte sie, »und ihr alle, meine treuen Freunde, ich bitte euch in dieser schrecklichen Zeit eins nicht aus den Augen zu verlieren. Ich weiß, dass ihr das Ungeheuer bekämpfen, dass ihr es vernichten müsst, wie ihr die falsche Lucy vernichten musstet, um der wirklichen Lucy das ewige Leben zu geben. Aber es darf kein Werk des Hasses sein. Die Seele, die all das Leid durchgefochten hat, ist ja selbst am übelsten dran. Denkt nur an die reine Freude, die sie haben wird, wenn ihr schlimmeres Teil zugunsten des Edleren vernichtet ist, um seiner Unsterblichkeit willen. Ihr müsst Mitleid mit ihm haben, wenn es auch eure Hände nicht davon abhalten darf, ihn zu vernichten.«
Während sie sprach, wurde das Gesicht ihres Mannes immer finsterer und zog sich zusammen. Unwillkürlich wurde der Griff seiner Hand fester. Er drückte die Hand seines Weibes so gewaltsam, dass die Knöchel weiß wurden. Sie ertrug den Schmerz, ohne zu zucken, und sah ihn nur mit flehenden Augen an. Als sie zu Ende war, sprang er auf, indem er seine Hand aus der ihren riss und rief:
»Gott, gebe ihn in meine Hände, damit ich das irdische Leben an ihm zerstören kann, nachdem wir alle trachten. Wenn ich aber dabei seine Seele für alle Ewigkeiten in die tiefste brennende Hölle senden könnte, bei Gott, ich täte es!« »Ruhe, nur Ruhe. Sag nicht solche Dinge, Jonathan. Oder willst du mich aus Angst und Schrecken sterben sehen? Denke doch, Liebster, ich habe heute den ganzen langen Tag darüber nachgedacht, dass vielleicht eines Tages ich auch eines solchen Mitleides bedürfen könnte und dass andere in der gleichen Lage wie jetzt du und mit dem gleichen Grund, mich zu hassen, mir dieses Mitleid versagen könnten. Gerne hätte ich dir dies erspart, hätte ich einen anderen Weg gesehen, aber ich flehe zu Gott, dass er seine zornigen, hässlichen Worte dir nicht strenger anrechne als das Weinen aus dem gebrochenen Herzen eines liebenden und gramerfüllten Mannes. Gott im Himmel, möchten diese weißen Haare dir Zeugen sein dessen, was er erlitten, der doch sein Leben lang kein Unrecht und den doch das Schicksal so hart verfolgt.«
Ehe Frau Harker sich zur Ruhe begab, sicherte der Professor das Zimmer gegen den Vampir und versicherte ihr, dass sie nun in Frieden schlafen könne. Sie schien der Versicherung Glauben beizumessen und, offenbar um ihres Gattes willen, gefasst zu sein. Es war ein harter Sieg, aber er wird, wie ich sicher überzeugt bin, seine Belohnung finden. Van Helsing hatte jedem von ihnen eine Handglocke hingestellt, um im Notfall uns rufen zu können. Als das Ehepaar schlafen gegangen war, beschlossen Quincy, Godalming und ich, im Wechsel die Nacht über aufzubleiben und Frau Mina zu bewachen. Die erste Wache hatte Quincy. Wir übrigens sollten so bald als möglich zu Bett gehen.
Ludger Delming hatte schon getan, denn er hatte eine zweite Ablösung. Nun, da meine Arbeit getan, werde ich auch zur Ruhe gehen.